Super, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Okay, meine Frau darf sich erst nochmal setzen, aber sie kommt gleich zum Zuge. Es ist immer ein Vorrecht, hier zu sein. Also hier sind wir jetzt zum ersten Mal. Ich liebe das Gebäude schon jetzt. Der Manfred hat mich vorhin so ein bisschen rumgeführt durch die neuen Räumlichkeiten und ich habe gesagt, ich bin so neidisch. Also ich möchte Leute von uns hierher bringen, damit sie das sehen und inspiriert werden. Ihr habt das richtig, richtig gut gemacht. Ihr seid eine Inspiration. Und das, was du damals gesehen hast, ich glaube, dass es Wirklichkeit werden wird. Und warum wir unseren Namen geändert haben, ist ja, dass wir planen, einen Standort in Frankfurt zu gründen und Christliches Zentrum Wiesbaden in Frankfurt, das mögen die Frankfurter nicht, deswegen haben wir gesagt, okay, ein Überbegriff Move Church. Okay, lasst mich ganz kurz beten, mach dein Herz auf, ich glaube, Gott hat etwas für uns alle. Vater im Himmel, danke, dass du da bist, danke, dass du redest. Wir heißen dich willkommen und wir öffnen unser Herz, dass du zu uns redest und dass dein Reden Leben verändert. Amen. Amen. Ich möchte euch ganz kurz zwei Freunde von mir vorstellen. Zwei Hunde. Der eine heißt Viktor, der andere heißt Fridolin. Sie leben in einer Nachbarschaft, also der eine in dem einen Haus, ein Familienhaus bei einer Familie, der andere in dem anderen Haus nebendran. Typisch deutsche, brave Hunde. Der eine Hund, Viktor, denkt, während er abends so auf seinem Hundekissen liegt, Folgendes. Meine Menschen streicheln mich. Sie haben immer etwas zu essen für mich. Sie gehen mit mir spazieren und sie finden immer den Weg nach Hause. Meine Menschen können sogar Auto fahren, was ich nicht kann. Meine Menschen müssen Götter sein. Fridolin im Nachbarhaus liegt ebenfalls auf seinem Hundekissen und denkt sich Folgendes. Meine Menschen streicheln mich. Sie haben immer etwas zu essen für mich. Sie gehen mit mir spazieren, wenn ich raus will. Sie kümmern sich um mich. Sie fahren mich im Auto umher. Ich muss ein Gott sein. Warum erzähle ich das? Was wir bei diesen beiden Hunden sehen, ist etwas, was wir als Menschen tagtäglich immer und immer wieder erleben. Du kannst zwei fast identische Situationen haben, identische Umstände, aber wir denken unterschiedlich, wir interpretieren die Dinge unterschiedlich. Und das Problem ist, dass die Art, wie wir etwas sehen, wie wir über etwas denken, darüber entscheidet, wie wir es erleben, ob wir es glücklich und positiv erleben oder negativ. Die Art, wie wir darüber denken, entscheidet auch darüber, wie wir damit umgehen. Ich werde gleich da noch ein Beispiel dafür bringen. Und die Predigt heute soll uns dazu anregen, über unsere Art zu denken, nachzudenken. Denk mal, wie du denkst. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die sicherlich viele von euch schon einige Male gehört haben, aber immer wieder, wenn man darüber nachdenkt, und es geht ums Denken, dann passiert etwas in uns, weil es etwas in uns wachrüttelt für das, was Gott tatsächlich vorhat. In Römer 12, Vers 2 lesen wir nach der Neues Leben Bibel, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Erneuerung, durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das Wort, was Paulus hier gebraucht, spricht von Transformation, also einer wirklichen Veränderung, die dadurch kommt, dass man anfängt, neu zu denken. Ein neues Denken transformiert. Es bringt uns in eine neue Dimension. Wenn wir Christen werden, ich hoffe, dass hier einige Christen, da ist jemand schon Christ, okay, ein paar sind da, die noch nicht dabei sind, ihr dürft Christen werden, überhaupt keine Frage, aber wenn wir in diesen Prozess hineinkommen, dann geschieht ein Prozess der Transformation. Gott fängt an, uns zu verändern. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Dieser transformatorische Prozess ist wie bei einer Raupe, die hat nichts anderes zu tun, als zu fressen und sich irgendwann zu verpuppen und dann kommt ein wunderbarer Schmetterling heraus. Einmal saßen zwei Raupen auf so einem Ast und es flog ein Schmetterling vorbei und die eine Raupe sagt zur anderen, das lasse ich nicht mit mir machen. Und genau so sind wir Christen manchmal. Gott möchte uns verändern, Gott möchte etwas Neues hervorbringen, aber es gibt Dinge, die uns zurückhalten. Und ich möchte mit uns und mit euch darüber nachdenken, wie wir unser Denken auf das göttliche Denken eintunen, damit wir so einen Transformationsprozess erleben und durchleben. Wenn du etwas hier im Kopf hast, was man Gehirn nennt, die Fähigkeit zu denken, dann solltest du gut zuhören, weil das betrifft uns alle. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, ich habe was drin, das gilt für mich. Das, was wir hier oben drin haben, ist ein Wunder, ist ein Phänomen. Es ist eine Denkmaschine, die unser Leben so beeinflusst, wie ein Motor ein Auto überhaupt erst zum Fahren bringt. Und wissenschaftlich gesehen, man sagt, zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken jeden Tag, die da durchpulsieren. Wenn du etwas mehr denkst, dann sind es etwas mehr oder ein paar weniger. Aber der Punkt ist, diese Gedanken beeinflussen das, wie wir die Welt sehen und wie wir es erleben. Man hat ein Experiment gemacht mit zwei Gruppen von Menschen. Man hat ihnen Fotos gegeben von anderen Menschen und hat gesagt, sortiert doch diese Fotos mal nach den Menschen, die ihr sympathisch findet und die ihr unsympathisch empfindet. Und die Gruppen haben sich dran gemacht, haben sich die Bilder angeschaut und irgendwie hat man ja schnell so ein Gefühl, das finde ich nett, das ist mir nicht ganz so sympathisch. Und dann hat man, nachdem sie diese Gruppen gebildet hatten, gesagt zu der einen Gruppe, ihr ruft jetzt mal die Menschen an, die ihr als sympathisch empfunden habt. Und dann hat man das aufgezeichnet per Video und die ganzen Aufnahmen gemacht, um das nachher auszuwerten. Und dann hat man zu der anderen Gruppe gesagt, ihr ruft mal die an, die ihr als nicht so sympathisch eingestuft habt. Und beide Gruppen sollten Folgendes machen. Sie sollten einfach nur diese Personen anmelden, die wussten, dass sie angerufen werden von Leuten, die sie kennen. Lernen wollen. Und so sind also diese Leute angerufen worden. Und was ist passiert? Wir können uns das vorstellen. Die Leute, die am Anfang anhand des Fotos gedacht hatten, das sind sympathische Leute, sie hatten ganz lockere, ganz sympathische, ganz offene Gespräche. Die Personen, die die anrufen sollten, wo sie ihr Denken vorher drauf programmiert war, das sind eher unsympathische, die Gespräche waren überhaupt nicht zu vergleichen mit den anderen. Sondern das war irgendwie stockend, das war langsam, das war irgendwie gebremst und überhaupt nicht freundlich. Warum? Weil die Art, wie wir denken und wie unser Denken programmiert ist, das beeinflusst, wie wir mit Menschen umgehen. Und wir realisieren das oft nicht, aber wir sind in einer Welt, die nicht von göttlichem Denken geprägt ist. Unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Kultur hat unser Denken geprägt und da sind Dinge blockiert und wir kommen nicht hinein in das, was Gott für uns hat, weil wir nicht lernen, auf eine göttliche Art zu denken. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die uns etwas zeigt über die göttliche Art zu denken. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Also Gott selbst sagt es. Und welche Gedanken hat er? Also was denkt er? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Was denkt Gott? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Gottes Gedanken sind gute Gedanken. Gottes Gedanken sind gute Gedanken. Und wenn wir diese transformatorische Kraft eines erneuerten Denkens haben wollen, dann müssen wir lernen zu denken wie Gott. Wir müssen anfangen, uns abzugrenzen von dem, was das übliche Denken in dieser Gesellschaft ist. Man hat mal versucht, in aufwendigen Prozessen die Art, wie Menschen denken, zu analysieren und festzustellen, was denken Menschen denn überhaupt. Und man hat festgestellt, dass etwa 72% unserer Gedanken relativ neutral sind. Neutrale Gedanken sind, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Okay, der kann schon wieder bei einigen ein bisschen negativ sein, wenn man an Montag denkt. Aber eigentlich einfach nur Fakten, neutrales Denken. Der Manfred sieht gut aus, meine Frau sieht viel besser aus. Einfach Gedanken, die man denkt, die einfach so kommen. Die Musik ist schön oder nicht so schön. Das ist noch nicht groß eine Wertung drinnen, sondern man nimmt einfach nur Dinge auf, man verarbeitet. Das ist der größte Teil der Gedanken. Und dann hat man diese übrigen Gedanken, die nicht so neutral rüberkommen, analysiert. 28% waren noch übrig und dann hat man Folgendes festgestellt. Von diesen 28% sind 3% vorwiegend positive Gedanken und 25% vorwiegend negative Gedanken. Das heißt, das Achtfache an negativen Gedanken im Verhältnis zu den positiven Gedanken. Und so ist unsere Gesellschaft aufgestellt. Wenn du in Talkshows guckst, wenn du dir die Nachrichten anschaust, wenn du in die Medien überhaupt hineinschaust, das, was Aufmerksamkeit erregt, es gibt so wenig gute Nachrichten, es gibt 8-mal so viel negative Nachrichten. Das Negative scheint das, was berichtenswert ist. Das Negative scheint das zu sein, was irgendwie Menschen dazu bringt, zuzuhören, und man redet mehr über das Schlechte als über das Positive. Und ich glaube, deshalb, sagt Paulus, orientiert euch nicht an den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch von Gott erneuern, lasst eure Denkweise verändern und ihr werdet transformiert.
Als der Tom mir diese Statistik vorgelesen hat, da wurde es mir ganz komisch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so empfindet, aber nur 3% sind positiv. Das ist schon ganz schön denkwürdig, habe ich so gedacht. Und das verlangt schon fast nach einem Denkmal. Wisst ihr, warum ein Denkmal Denkmal heißt? Na dann Denkmal. Mich hat es erschreckt. Und viel mehr hat es mich erschreckt, dass ich früher, als ich noch jung war, zu 100% diese Statistik erfüllt habe. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Phase meines Lebens. Gott sei Dank ist es nur eine Phase und ich sag's dir, wenn es dir genauso geht, dann freu dich auf die nächste Phase, die um 1000 besser sein kann, wenn du deinen Teil dazu tust. Und wie das geht, das möchte ich euch gerne erzählen, weil es mein Leben revolutioniert hat. Und ich sage euch was, ich will da nie mehr hin, wo ich mal war. Nie mehr. Weil es war so anstrengend, so schwer, so negativ, so kompliziert. Es war einfach alles, was negativ sein kann, habe ich so gehabt. Und zwar hing das damit zusammen, über die Worte, die ich aus meinem Kopf rausgelassen habe. Wisst ihr, dass Worte lediglich ausgesprochene Gedanken sind? Es ist wirklich gut, sich mal darüber Gedanken zu machen, worüber wir uns Gedanken machen. Viele, viele Menschen sind geplagt von Ängsten von vorne bis hinten, von Minderwertigkeit, von Angst, Fehlern zu machen, Angst vor Menschen, Angst vor der Arbeit, Angst vor dem Chef, Angst vor der nächsten Herausforderung, Angst vor dem nächsten Projekt, Angst vor den Kindern, Angst vor dem Partner oder dem Nichtpartner, Angst vor der nächsten Rate, Angst vor dem dunklen Raum, Angst vor ich weiß nicht was. Ganz, ganz viel davon habe ich mitgekriegt. Und ich habe gemerkt, dass mir das schon in der Kindheit angefangen hat. Sowas lernt man nämlich. Und was man lernt, kann man sich auch wieder abtrainieren. Gute Nachricht heute früh, oder? Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und auch da kann ziemlich viel falsch gehen, das ist gar keine Garantie, aber letzten Endes, und das wiederum ist ganz wichtig zu verstehen, kommt es darauf an, was du draus machst, besonders wenn du denken kannst. Als Kind kannst du noch nicht so viel denken, es geht viel von alleine und es geht viel voran, einfach, du fließt einfach mit und es passiert einfach. Du kannst nicht wirklich beeinflussen, wie dein Leben anfängt, aber du kannst sehr wohl, sehr, sehr wohl beeinflussen, wie es weitergeht und wie es endet. Deswegen möchte ich euch gern da reinnehmen, weil ich euch so wünsche, dass dieser Prozess oder diese, ich habe ein tolleres Wort, Entwicklung, so, dreht sich entgegengesetzt. Entwicklung ist viel, viel toller. Also ich wünsche euch so sehr, dass diese Entwicklung bei euch viel schneller geht, als bei mir war. Ich habe zwei ganz tolle Eltern, die sehr strukturiert, sehr organisiert sind. Bei denen wusstest du, woran du bist. Mega klasse. Aber als Kind fand ich das ganz oft nicht so klasse, weil das war alles so getaktet. Och, war das manchmal anstrengend, ne? Und als Kind kapierst du das noch gar nicht so richtig, was da läuft. Dann habe ich noch drei Schwestern. Ich bin die dritte von vier. Und ich habe drei ganz tolle Schwestern, die schon immer wussten, wer sie sind. Die schon immer sich gut durchsetzen konnten. Die schon immer, also gerade waren irgendwie, ja? Und ich war das totale Gegenteil. Ich habe mich nie getraut. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin wahrscheinlich gar nicht in dieser Familie geboren. Ich bin wahrscheinlich in einer anderen und die haben mich zur Adoption freigegeben, weil ich war ganz anders als meine Familie. Und ich habe sehr darunter gelitten. Das ging so weit, dass ich nicht so wirklich wusste, wer ich bin, kein Selbstbewusstsein hatte. Oh, und die Schule, die hat mir ganz und gar den Rest gegeben. Oh, Mathe war ganz und gar krass. Schreckliches Kapitel. Schule fand ich ein Kraus. Weil mir das dauernd gezeigt hat, wenn du nicht das bringst, was wir hier wollen, Leistung, ja, dann, naja, 4, 3, 4, 5, du kriegst immer sofort deine rote Note und vor allen Dingen, wenn du eine Arbeit zurückkriegst, ist immer alles rot. Also so sah es bei mir aus, ganz schrecklich, ich fand es ganz furchtbar. Dadurch ist mein Selbstbewusstsein nicht wirklich gewachsen. Ich habe sehr, sehr oft Selbstmitleidspartys gefeiert. Och, war das schrecklich. Macht gar keinen Spaß. Ich habe, wie gesagt, sehr unter mir gelitten. Ich war sehr unsicher. Ich habe immer Angst gehabt, etwas falsch zu machen. Und dann, als ich dann groß geworden bin und ich ein bisschen mehr denken konnte und mehr beeinflussen konnte, lernte ich auch noch meinen tollen Mann kennen. Oh, und ich sage euch was, das ist nicht so ganz einfach, wenn du in eine Pastorenfamilie einheiratest, die schon seit mehreren Generationen, oh, Missionare waren die sogar. Und dann kriegst du auch noch einen Schwager dazu, der ein Gemeindeleiter ist. Schreck, lass nach. Ich habe jedes Mal, ich kann euch gar nicht sagen, was ich für eine Angst vor meinem Schwager Andreas hatte. Ne? Ihr kennt den ja. Ne? Jedes Mal, wenn ich mit dem geredet habe, bei irgendeiner Familienfeier oder sowas, ich habe immer gedacht, der guckt mir direkt ins Herz. Und wenn dein Herz so, ach so, unsicher ist und du hast, also ich hatte jedes Mal direkt das Gefühl, der guckt mir direkt da rein und der weiß alles. Schrecklich, ganz furchtbar. Ja, und dann haben wir halt geheiratet. Wir waren sehr glücklich, sind auch bis heute viel glücklicher als damals, würde ich mal sagen. Es hat sich zum Glück sehr viel getan. Wir haben drei Kinder bekommen. Erst der Tino, dann knapp drei Jahre später Zwillinge noch, zwei Mädels. Und ich kann euch das jetzt nur andeuten, weil ich nicht so lange Zeit habe, euch das alles zu erzählen. Es war sehr anstrengend, so wenn die Kinder so ganz klein sind und bist oft daheim. Wir haben Gemeindegründungsprozess gehabt, CZW wurde gegründet, der Tom war ganz oft weg, ich war ganz oft zu Hause. Der kam auf Wolke 17 heimgeschwebt, was der Herr wieder alles getan hat. Wow, und ich habe gedacht, ja und ich hier. Ne? Also ziemlich dramatisch und ganz schlimm wurde es, wenn der Tom dann auch noch immer wieder zu spät nach Hause kam, was wir verabredet hatten, weil ich habe ja so dahin gefiebert, dass der mir endlich mal die Kinder vom Hals nimmt, dass ich mal Luft holen kann. Ich habe schon angefangen, in Kindersprache zu reden. Das ist ganz schlimm dann. Und der kam so oft zu spät nach Hause. Und an einem Tag, sage ich euch, kam der Tom nach Hause. Und ich habe ihn wieder angebaggert, warum er schon wieder zu spät kommt. Weil immer sind die anderen Leute wichtiger und nie ich. Und ja, und dann hat der Tom einen Satz losgelassen, den habe ich nie wieder vergessen. Ich habe, weil das war der Satz, der mein Leben ganz und gar umgeschmissen hat. Der Tom hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, Karline, ich komme überhaupt nicht mehr gerne nach Hause. Da habe ich gedacht, fällt dir sonst noch was ein? Das kann ich jetzt gerade noch gebrauchen in meiner Situation. Und ich sag's euch im gleichen Moment, simm, habe ich gedacht, oh, der hat so recht, ich kann mich auch nicht mehr ausstehen. Ich weiß, wo der Ausdruck herkommt, ich will aus der Haut fahren. Ich wollte am liebsten mal so einen Zipper von oben nach unten raussteigen und dem Ding einen Tritt geben und lass mir die Ruhe. Ich will nicht die sein. Ich will die sein, die ich von Kindheit her kenne, wo ich noch glücklich war, wo ich noch frei war, wo ich nicht die ganze Zeit so negativ gedacht habe. Ich habe es meinem Mann wirklich schwer gemacht. Unsere Kinder haben auch sehr unter mir gelitten. Und ich habe unter mir gelitten. Es ist schrecklich, es will kein Mensch haben. Aber in dem Moment hat mein Leben angefangen, einen Klick zu kriegen. Ich habe nämlich immer darauf gewartet, dass mein Mann sich endlich verändert, dass der endlich mal kapiert, was ich hier zu rödeln habe und was hier die Aufgabe und so weiter und so fort. Und überhaupt die anderen aus der Gemeinde, wenn ich dahin gekommen bin, als Pastorsfrau, wirst du auch noch dauernd angelatscht, ne? Kommt irgendeiner, weil ich dich gerade sehe, kann ich dir mal gerade was sagen, kannst du mal dafür beten? Und irgendwann habe ich mal gesagt, nö. Ganz glatt ins Gesicht. Dann habe ich gesagt, hast du einen Connect-Gruppenleiter? Ja, sage ich, gut, dann geh dahin, weil ich werde sonst, komme sonst nicht mehr aus meiner Gebetskabine raus, ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, das war so der Zustand. Und dann kam dieser Klick mit diesem Satz und ich habe gemerkt, ich kann meinen Mann nicht verändern. Wenn sich etwas verändern kann, dann ist es die Karline, dann bin ich das selber. Und ich habe erkannt, und das ist so mein erster wichtiger Punkt, wenn ihr euch was merkt, dann merkt euch, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ich habe verstanden, dass meine Gedanken, was ich denke, die absolute Basis ist für alles andere. Was du tust und was du sagst, hast du vorher gedacht? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn du das verstehst, dann verstehst du, dass deine Gedanken zu Worten werden. Und ich habe euch hier so ein Ding mitgebracht. Ach, da sind wir schon. Die Gedanken werden zu Worten. Und diese Worte, die werden zu Taten. Wenn du die Taten oft genug so machst, dann werden diese Taten zu Gewohnheiten. Auweih, da geht's schon los, ne? Schon längst im Gang. Schon mal nachgedacht? Und diese Taten, diese Gewohnheiten werden zu meinem Charakter und der Charakter wird zu meinem ganzen Leben. Und wenn du dir das anguckst, dann verstehen wir, dass unser Leben unseren Gedanken folgt. Nicht umgekehrt. Alles, was wir leben, haben wir zuerst gedacht. Und nur du, und das ist der Hammer, nur du alleine bestimmst, was du denkst. Das kann kein anderer für dich machen. Du alleine hast die Verantwortung für dein Leben und du kannst alleine bestimmen, wie du denkst. Ich muss mich mal beeilen. Das Ding ist, an dieser ganzen Reihe, da hängen die ganzen Emotionen dran. Und auch die Männer haben Emotionen. Ihr lieben Frauen, schon gewusst? Männer hat doch schon der, wie heißt er nochmal? Ich wollte es mir wieder merken. Wie heißt er? Das Lied Männer. Wie hieß der? Hermann Grönemeyer, den meine ich. Danke. Ich habe es nicht akustisch gehört. Der Herbert Grönemeyer hat schon gesungen, die Männer sind einfach dies, das, das und so. Ne? Ihr könnt euch das Lied mal anhören. Ich wollte es euch ja fast mitbringen, aber so viel Zeit habe ich nicht. Also, Männer sind auch Menschen, die Emotionen haben. Und der Punkt ist, dass unsere Gefühle das machen, was wir zuvor gedacht haben. Nicht andersrum. Ich habe immer gedacht, ach, ich muss mich doch mal endlich glücklich fühlen. Wie geht das bloß? Wie geht das bloß? Ich bin nicht dahinter gekommen. Bis schließlich und endlich mein lieber Mann, und das ist wieder der Segen eines Pastors, gesagt hat, komm, wir gehen mal zusammen ans Kreuz. Wir bringen mal diesen ganzen Dreck ans Kreuz. Ich habe unheimlich viele Lügen geglaubt und diese ganzen Verletzungen und alles, das haben wir alles zum Kreuz gebracht. Ich stand so lange vor dieser verschlossenen Tür. Ihr kennt dieses Wort aus Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich will, dass ihr ein Leben im Überfluss habt. Und ich habe gedacht, wo ist es denn? Und diese Tür, die war wie aus Eisen. Die ging und ging nicht auf. Und in dem Moment, als der Tom gesagt hat, komm, wir gehen zu Jesus, wir gehen zum Kreuz, da habe ich das Schlüsselloch zu dieser Tür entdeckt. Und das war Vergebung. Ich würde mal sagen, dass ich ungefähr zu 95%, das will ich jetzt mal so behaupten, mit Vergebung dieses Schlüsselloch gesehen habe. Ich konnte, als ich vergeben habe, und zwar mir selber, Menschen, die etwas über mich gesagt haben, Menschen, die mich verletzt haben, aber auch, wo ich Lügen geglaubt habe. Als ich angefangen habe zu verstehen, was hinter diesen Sprüchen steht, nämlich meistens war es eine Verletzung. Und wenn eine Verletzung da ist, dann kann ich das vergeben. Und durch dieses Schlüsselloch der Vergebung konnte ich schon mal so durchgucken, was Gott eigentlich mit diesem Leben im Überfluss für mich hat. Ich fand es gigantisch und ich habe gedacht, Mist, die Tür ist noch immer zu. Und wir sind zum Kreuz gegangen, wir haben ganz viel Vergebung ausgesprochen und ich habe ganz viel loslassen dürfen. Und dann, es ist ja nicht so ganz einfach manchmal mit einem Pastor, ne? Schiebt er noch eins hinten dran? Ich dachte, jetzt sind wir endlich fertig, jetzt muss es aber auch anders werden, ne? Und dann sagt doch der Tom zu mir, so, ich gebe dir jetzt noch eine Hausaufgabe. Und ich, was? Hä? Ja, ich habe eine ganz tolle Idee. Danke jeden Tag 10 Minuten. Und ich, was? Und dann hat er mir diesen tollen Vers aus der Bibel gezeigt, der heißt, wer Gott Dank opfert, der verherrlicht Gott und er bahnt einen Weg. Dahin ist die Tür offen. Oder ist es ein Licht? Nee, ist, glaube ich, offen. Also der bahnt einen Weg. Ich will dahin, ich will da raus. Und wer Gott Dank opfert, das bedeutet, opfern tut weh manchmal. Es ist auch richtig anstrengend und ich kann euch gar nicht sagen, wie lange 10 Minuten sein können. In der ersten Woche, ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Nach einer halben Minute war ich fertig und ich habe zum Tom gesagt, wofür soll ich ein Danke sagen? Ich weiß überhaupt nicht. Und der Tom sagt, na für mich zum Beispiel. Und ich gedacht, was? Ich konnte es noch nicht nachvollziehen, ich konnte es noch gar nicht fühlen. Und der Tom hat gesagt, mach weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich danke für meinen Mann, ich danke für meine Kinder, ich danke für den Baum, der da draußen steht, ich danke für den Regen, ich danke für die Sonne und so weiter und so fort. 10 Minuten jeden Tag. Es war so, so schwierig für mich, Dinge zu finden, für die ich dankbar sein konnte. Ist unfassbar. Und dann bin ich am 5. Tag fast abgedreht. Ich habe zu Gott geschrien und habe gesagt, ich denke, jetzt wird's anders. Wo denn? Ich krieg es nicht auf die Reihe. Wo stellen sich denn die Gefühle ein? Ich denke, die Gefühle, die kommen meinen Gedanken nach. Wo denn? Und dann war so Gott so süß. Der hat gesagt, weißt du was? Jetzt halt es doch mal für wahr, wofür du da dankst. Ach. Wow, da ist mir ein Kronleuchter aufgegangen. Und wisst ihr was? Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zu diesem Schlüsselloch. Und als ich angefangen habe, das für wahr zu halten, wofür ich danke, ab dem Moment ist bei mir ein Klick passiert und meine Emotionen haben sich eingestellt. Und ich habe angefangen, da drinnen zu schwimmen, was es bedeutet, dankbar zu sein, was das für Folgen hat. Warum ist das jetzt toll? Warum ist es toll, einen tollen Mann zu haben? Ei, weil der mir zum Beispiel oft mal den Fokus gerade rückt. Ach, was bin ich dankbar. Und der hat mir so 3 so tolle, mega tolle Kinder geschenkt. Wir haben so ein schönes Leben aufgebaut. Seitdem hat sich so viel verändert. Mein Mann hat zu mir irgendwann gesagt, ich habe eine neue Frau. Und dann habe ich gedacht, was? Wieso? Was mit mir? Ja, ich meine dich. Du bist ganz anders, du bist ganz neu. Weil ich angefangen habe, Dinge positiv zu sehen und das habe ich geübt und geübt und geübt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das ist. Es war am Anfang richtig anstrengend, aber es wurde immer, immer schöner. Bei uns zu Hause ist Harmonie eingekehrt und Frieden. Wir hatten so viel Spaß miteinander, mit unseren Kindern. Meine Depris sind total verschwunden. Ich hing nicht mehr am laufenden Meter da unten im Siff, ne? Ich konnte mich anfangen zu freuen. Wenn wir in der Gegend rumfahren, dann sage ich, hast du den tollen Baum gesehen? Der Tombo. Schon längst vorbei. Also ich sehe lauter schöne Dinge. Und ich sag's euch, es ist so viel schöner geworden. Ich war früher ein Negativdenker, wie er im Buch steht. Und heute bin ich eine Ermutigerin für viele. Ein Positivdenker. Jemand, der in Gottes Möglichkeiten denken kann. Es war ein starkes Training. Ich war früher immer und immer wieder das Opfer, bis ich gedacht habe, für immer ein Opfer? Nein, danke. Nee, gibt es ein tolles Buch von Andreas übrigens, falls ihr das interessiert seid. Heute bin ich eine Kämpferin und eine Verteidigerin von Gottes Wahrheiten, weil die so schön sind, weil die so powerful sind. Das ist total der Hammer, wie Gott mein Leben verändert hat. Ich sag's dir, du alleine kannst das Ruder rumreißen. Wenn du anfängst, anders zu denken, dann wird sich dein ganzes Leben ändern. Die Grafik da, das ist ein Hammer. Und ich denke auch, was ganz wichtig ist, wenn du in solchen Schwierigkeiten bist, ob du gerade einen Ärger auf der Arbeit hast oder ein ganz schwieriges Projekt oder mit deinem Partner oder mit deinen Kindern oder mit dem Problem des Single-Seins oder dass es hier jetzt so neu ist oder so anders ist oder was auch immer oder dein Finanzstatus oder was auch immer deine Gedanken sind. Du hast die Wahl, positiv oder negativ darüber zu denken. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt das Positive, das macht tausend mehr Spaß. Es ist so viel schöner und dadurch wird sich eine Menge verändern. Es kommt darauf an, wie du über die Dinge oder über Menschen denkst. Das beeinflusst ganz lange, wie lange diese Situation dauert. Überlegt es euch gut, über was ihr nachdenkt. Und um euch noch ein kurzes Beispiel da am Ende zu zeigen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ich habe zwar keine Medaille, aber ich nehme mal die CD hier. Da steht drauf, spiel mir das Lied vom Tod. Oh ja, 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 ich weiß. Ich mache ganz schnell. Da steht, sing mir das Lied vom Tod. Jede Situation hat zwei Seiten, die eine oder die andere Seite. Du kannst dankbar sein über die Steuern, die du zahlen musst. What? Keiner will Steuern zahlen, stimmt's? Aber wenn du Steuern zahlst, bedeutet das, du hast einen Job. Du hast einen Job. Du kannst auch Danke dafür sagen und dankbar sein, wenn deine Hose mal zu eng ist, ne? Weil das heißt, du hast viel zu essen. Du kannst auch richtig dankbar sein für das Chaos nach einer Party, was du aufräumen musst. Weil das bedeutet, dass du mit deiner Familie oder mit lieben Leuten zusammen warst. Ist doch mega cool. Du kannst dich drüber ärgern, wenn du den Rasen mähen musst oder Fenster putzen musst oder sowas. Du kannst aber auch anders drüber nachdenken. Es kann sein, dass du auf einmal siehst, ich habe ein Zuhause. Oder du kannst dich ärgern über diese Parkplatzsituation in Hanau. Ne? Aber wenn du einen gefunden hast, einen Parkplatz, du kannst auch wirklich Danke sagen für das Auto, das du fährst. Es ist ein Luxusgüter, ihr Lieben. Wir können uns das leisten. Du kannst auch über den Wäscheberg und den Bügelberg, kannst du dich drüber aufregen. Du kannst aber auch Danke sagen, weil du Menschen hast, liebe Menschen hast, die du versorgen darfst und weil du genug Klamotten im Schrank hast, by the way. Du kannst auch Danke sagen für die Müdigkeit am Abend, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, wenn du schlapp bist und fertig bist. Du kannst aber auch Danke sagen dafür, Gott, dass du mich fähig gemacht hast, gut zu arbeiten, viel zu arbeiten, hart zu arbeiten. Du kannst sogar für den Wecker morgens Danke sagen, der dich aus dem Tiefschlaf weckt, weil das heißt, dass du einen neuen Tag geschenkt bekommst. Ich sag euch was, dankbare Leute sind viel glücklichere Leute. Und du hast die Wahl. Ich kann euch nur ermutigen, jeden Tag 10 Minuten zu danken. Übt das. Und du wirst eine ganz neue Sicht bekommen über Menschen, über Situationen, über Lagen, was auch immer dein Ding ist.
Wenn wir über diesen Transformationsprozess nachdenken, und die Kalina hat ihre Story erzählt, wie sie das erlebt hat, an dem einen oder anderen Punkt finden wir uns alle wieder. Sie hat über diese Punkte gesprochen, es zu erkennen, das heißt auch es zuzugeben, zu merken, ja, in meinem Denken ist nicht immer alles sauber, ist nicht immer alles richtig. Sie hat darüber gesprochen, Gedanken ans Kreuz zu bringen, zu vergeben, es loszulassen. Das heißt, die Bereitschaft wirklich zu haben, ich will mich verändern. und Dankbarkeit als eine der größten Segenszutaten, sage ich mal, eines der größten, der besten Werkzeuge, um in göttliches Denken, in dieses göttlich-positive Denken hineinzukommen, wo du anfängst, etwas für wahr zu halten, es dir nicht nur einzureden, für wahr zu halten, dass Gott gut ist und dass Gott es gut mit dir meint. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, will ich diese Veränderung? Erinnere dich an die Raupe, die gesagt hat, das lasse ich nicht mit mir machen. Wir entscheiden darüber, ob wir uns darauf einlassen oder nicht. Dieser Veränderungsprozess heißt nicht, dass es immer alles leicht ist. Das Ergebnis ist das, was Jesus uns versprochen hat, ein Leben in Fülle. Aber es heißt auch, dass ich bereit sein muss, etwas hinter mir zu lassen, mein Denken zu verändern. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns so sehr an einen gewissen Status quo. Als Gemeinde seid ihr einen Schritt in etwas Neues gegangen und das ging, weil Gedanken offen waren für etwas Neues. Ich habe das immer wieder auch in der Gemeinde erlebt, dass auch in der Gemeinde es so ist, dass es Menschen schwerfällt, sich auf Neues einzulassen. Es verändert sich, es wird größer, die Musik ist anders oder was weiß ich was. Und alles, alles hat mit unserem Denken zu tun. Einmal saß ein Mitarbeiter vor mir, der sich bei mir so beschwert hat über die Dinge in der Gemeinde, mit denen er nicht so ganz glücklich war. Und dann hat er einen Augenblick innegehalten und hat Folgendes zu mir gesagt. Und das fand ich sehr weise. Er hat gesagt, Thomas, ich habe eben etwas kapiert. Entweder muss meine Unzufriedenheit gehen oder ich muss gehen. Ich muss etwas loslassen, damit ich in das Neue hineinkomme. Und heute ist er einer der zentralen Mitarbeiter im Seelsorgebereich bei uns in der Gemeinde. Warum? Weil er die Unzufriedenheit losgelassen hat. Weil er es zugelassen hat, dass sein Denken sich auf das göttliche Vorwärts, auf das göttlich Gute ausgerichtet hat. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du etwas loslassen musst, wo du vielleicht jetzt durch die Predigt erkannt hast, dass hinter bestimmten Charakterzügen, hinter bestimmten Worten, hinter bestimmten Haltungen, hinter bestimmten Lebensmustern, die wieder und wieder kommen, auch Gedanken stecken. Ich möchte dir Mut machen, lass dich ein auf diesen Prozess der Erneuerung. Bring die nicht göttlichen Gedanken. Bring sie ans Kreuz. Bitte Gott um Vergebung. Lass dir vergeben. Vergib anderen, die dich mit diesen Gedanken vielleicht infiltriert haben. Oder vergib denen, die vielleicht dir etwas angetan haben und deine Reaktion auf das waren negative Gedanken. Vergib. Lass los. Und brich durch in das, was Gott für dich hat. Was die Kalina erzählt hat, ist die Wahrheit. Ich habe eine neue Frau bekommen. Und ich bin selber neu geworden. Weil ich mich auf göttliches Denken eingelassen habe, weil wir uns auf den Weg gemacht haben. Ich möchte beten und ich möchte für zwei Personengruppen beten. Ich möchte zum einen, das mache ich gleich als zweites, kurz für Menschen beten, die Jesus noch gar nicht kennen, die noch gar keine Beziehung zu Jesus haben. Aber ich möchte anfangen für die, die schon in der Beziehung sind oder die, die einfach durch die Predigt gemerkt haben, ja, da sind bestimmte Muster von negativem Denken und die würde ich gerne hinter mir lassen. Ich will durchbrechen in ein göttliches Denken. Lasst uns einfach mal die Augen schließen. Und wenn du merkst, du willst göttliches Denken, du willst erneuertes Denken, dann leg doch einfach mal selbst deine Hand auf deinen Kopf als ein Zeichen, Gott, hier gibt's was, was du erneuern darfst, hier darfst du deine Gedanken hineinpflanzen. Und ich bete jetzt, Herr, dass du kommst Und Herr, du siehst, jeder von uns hat diese Ecken, diese Hirnwindungen, wo Negatives, Destruktives drinnen sitzt, wo Undankbarkeit sitzt, wo Verurteilen von anderen Menschen drinnen sitzt, wo Bitterkeit, wo Zorn, wo Wut, egal, so viele verschiedene negative Dinge sitzen. Und in dem Namen Jesus, Herr, wir bringen dieses negative, sündhafte Denken, wir bringen es ans Kreuz, wo du dafür gestorben bist. Du hast die Dornenkrone dafür getragen. Und deswegen geben wir es dir jetzt. Du bist der Mann der Schmerzen, der auch unsere ganzen negativen Gedanken, unsere Vorstellungen, all das getragen hat. Wir geben es dir ans Kreuz in dem Namen Jesus. Wir nageln es ans Kreuz. Du bist dafür gestorben. Und wir wollen, dass dieses alte Denken hinter uns liegt. Wir wollen nicht, dass das unsere Zukunft blockiert. Wir geben dir das, Jesus, ans Kreuz. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, in diesem Gedankenprozess neu zu werden und göttlich zu denken. Wir öffnen unser Denken für göttliche Gedanken. Und deine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Du hast gute Gedanken. Herr, wir öffnen uns und wir empfangen von dir her jetzt einfach dieses neue göttliche Denken. Wir empfangen Dankbarkeit. Dankbarkeit als ein Schlüssel hinein in das Leben des Überflusses, was du dir für uns gedacht hast. Und Jesus, in deinem Namen nehme ich Autorität über negative Gedankenfestungen, über zwanghafte Gedanken, über das, was Menschen hier schon teilweise seit Jahrzehnten quält. In dem Namen Jesus breche ich, dass diese negativen Gedankenfestungen einstürzen müssen durch die Kraft und die Macht, die in dem Namen Jesus ist. Ich proklamiere Freiheit. Und das Gedankengebäude, die der Teufel aufgerichtet hat durch Dinge, die dir passiert sind, dass diese Gedankengebäude in sich zusammenstürzen müssen und Raum wird für neues Denken. Die Vergangenheit darf deine Zukunft nicht beeinflussen. In dem Namen Jesus, ich spreche Freiheit für dich. Ich spreche Freiheit für dich. Und ich bete in dem Namen Jesus, dass auch Mächte der Finsternis, die sich an negative Gedanken gehangen haben, dass die weichen müssen. In dem Namen Jesus, ich bete, Herr, dass deine Engel jetzt Freiraum schaffen im Denken. Ich bete, dass ein Freiraum entsteht durch deine himmlischen Herrscharen, deine himmlische Unterstützung, sodass keine Mächte der Finsternis mehr Angst und andere zwanghafte negative Gedankenmuster hineinpflanzen können oder reaktivieren können. Ich bete, Jesus, in deinem Namen. In deinem Namen, Jesus. In deinem Namen. Und dann, während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach kurz die Frage stellen, ob jemand da ist, der sagt, ich habe diese Beziehung zu Gott noch gar nicht, von der hier in der Gemeinde gesungen wird oder von der wir hier vorne sprechen, wo Gott das Zentrum des Lebens ist, wo Gott mein Gegenüber ist. Eine Beziehung zu Gott, zu Jesus, die habe ich noch gar nicht, aber das würde ich gerne. Ich möchte gerne in dieses Leben mit Gott hineinkommen. Ich würde gerne einen Startschuss machen. Wenn du das möchtest, dann würde ich auch gerne von hier vorne kurz für dich beten. Und ich würde dich bitten, dass du ganz kurz einfach, während alle die Augen geschlossen haben, die Hand hebst, einfach als ein Zeichen für mich hier vorne. Ist jemand da, der sagt, ich möchte in der Beziehung mit Gott durchstarten? Dankeschön. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte mit Gott durchstarten? Ich möchte in diese Beziehung mit Gott kommen? Ich habe drei Hände eben gesehen, drei Personen, die sagen, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Ich möchte ein Gebet sprechen, möchte die drei Personen aber unterstützt von der ganzen Gemeinde einladen, das Gebet einfach mitzusprechen. Aber besonders für die, die eben ihre Hand gehoben haben, mach dieses Gebet zu einem Startschuss in deiner Verbindung mit Gott. Durch dieses Gebet startest du hinein in die Beziehung. Lasst uns das einfach zusammensprechen. Ihr könnt mir einfach nachbeten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich starte heute durch mit dir. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Und deshalb gebe ich dir meine Vergangenheit und ich bete, dass du mir deine Zukunft gibst. Ab heute lebe ich mit dir. Du bist mein Herr und mein Gott. Danke, dass du mich annimmst und dass ich von heute an für immer mit dir leben darf. Amen. 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 Ein einfaches Gebet, was ein Startschuss ist. Nach dem Gottesdienst wird hier, glaube ich, ein Gebetsteam sein, die Personen, die die Hand gehoben haben. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach auch mit zum Gebet kurz nach vorne kommt, zu einem der Mitarbeiter einfach kommt und sagt, ich war einer der Personen, die die Hand gehoben haben, ich möchte mit Gott gehen. Diese Person wird dir helfen, wird nochmal für dich beten und dich einfach unterstützen in deinem Weg. Ihr Lieben, ihr seid eine so tolle Gemeinde, so tolle Pastoren. Ich bin so begeistert von euch. Es ist einfach ein Vorrecht, euch zu kennen, mit euch unterwegs zu sein. Applaus